Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Am Sonntag und an den gebotenen Feiertagen der Heiligen Messe andächtig beizuwohnen. Das erwartet die römisch-katholische Kirche von ihren Gläubigen, die Sonntagspflicht, die auch Christiane Florin kennt, heute zu Gast hier im HR1 Talk. Christiane Florin, Journalistin, Politikwissenschaftlerin und Autorin des Buchs Trotzdem. Wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Wie halten Sie das mit dem Sonntagsgebot? Gehen Sie regelmäßig zum Gottesdienst?
Nein, ich gehe nicht mehr regelmäßig. Ich bin früher regelmäßig gegangen, obwohl ich von niemandem Druck verspürt habe. Also meine Eltern haben gar nicht so viel Wert drauf gelegt, dass ich in die Kirche gehe. Da bin ich freiwillig gegangen. Aber seit einigen Jahren gehe ich nicht mehr regelmäßig.
Warum?
Ja, das hat schon mit meinem Verhältnis zur Institution zu tun. Ich habe ja, bevor ich Trotzdem geschrieben habe, noch ein anderes Buch geschrieben, das heißt Weiberaufstand, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Und das Nachdenken über dieses Thema, die Analyse auch des Verhältnisses der katholischen Kirche zu den Frauen, da muss ich sagen, bei diesem klerikalen Zauber, da möchte ich eigentlich nicht mehr dabei sein. Es gibt einige wenige Gottesdienste, zu denen ich noch gehe, zum Beispiel in die Osternacht, die ja dieses Jahr dann so nicht stattgefunden hat, aber regelmäßig sonntags nein.
Bleibt trotzdem irgendwo so ein bisschen schlechtes Gewissen, so ein leichter Moment, in dem man denkt, ach, eigentlich müsste ich, wollte ich oder nicht?
Nein, schlechtes Gewissen nicht. Nein, für mich war auch Christentum immer mehr als Liturgie, als Gottesdienstbesuch, als Erfüllung der ganzen Pflichten, die man ja laut Kirchenrecht hat. Für mich ist Christentum einmal auch eine Auseinandersetzung mit der Bibel, mit dem Evangelium, aber vor allem auch der Versuch, etwas davon zu leben, also das zu versuchen, in den Alltag zu integrieren. Wie ich es im Buch geschrieben habe, kein Schwein sein in dieser Welt.
Und was das Verhältnis zur katholischen Kirche so schwierig macht, das erzählt uns Christiane Florin hoffentlich in den kommenden 2 Stunden hier in HR1. Ich freue mich drauf.
HR1, genau meins.
Taufe, Erstkommunion, Firmung, Jugendgruppe. Das sind die Ankerpunkte eines Menschen, der mit und in der katholischen Kirche aufwächst. Dazu gibt es Priester in goldbesticktem Ornat, es gibt reichlich Weihrauch, es gibt geweihtes Wasser, es gibt festgefügte liturgische Formeln, die man als Kind kaum versteht, aber trotzdem munter mitspricht. Und es gibt jede Menge Symbolik, die bunt ist und beeindruckend und zu der man schnell eine emotionale Bindung aufbauen kann. Die Journalistin und Buchautorin Christiane Florin ist eine von denen, die in diese Kirche hinein geboren sind, geboren im rheinischen Troisdorf, aufgewachsen im ebenso rheinischen Mondorf. War das das katholische Rheinland, wie man sich das gemeinhin vorstellt?
Ja, also ich komme aus einem einfachen Milieu, aus einer Arbeiterfamilie oder eigentlich Hilfsarbeiterfamilie. Und ja, in diesen Dörfern zwischen Köln und Bonn, da gab es eigentlich entweder den Fußball oder die katholische Kirche, dazwischen eigentlich nichts. Und für die Familie, in der ich groß geworden bin, da war die katholische Kirche ganz wichtig. Also viele Frauen meiner Familie waren große Marienverehrerinnen. Meine Eltern, mein Vater, meine Mutter waren beide im Kirchenchor. Also das gehörte selbstverständlich dazu. Die haben mich mitgenommen in die Kirche. Ich habe dann immer neben der Orgel gesessen, dem Organisten zugeschaut, war ganz fasziniert, habe dann später auch selber Orgel gespielt. Also ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, dass es auch Menschen geben könnte, die vielleicht mit dieser Kirche oder mit Gott oder mit dem Glauben so gar nichts zu tun haben. Atheisten gab es bei uns nicht. Es gab auch eigentlich kaum Protestanten. Das waren dann so die Zugezogenen, die beim Bund, bei der Bundesregierung arbeiteten. Aber so die Urmondorfer, die waren alle katholisch.
Was fanden Sie als Kind am Katholischsein besonders beeindruckend?
Es war zunächst mal einfach selbstverständlich, aber dann auch, dass ich schnell die Worte der Messe, ohne die zu verstehen, mitsprechen konnte. Dieses Ritual, das immer Gleiche, dann habe ich gerade ja schon erzählt, das mit der Orgel. Also dieses ganze Rätselhafte, auch Sinnliche, das hat mich eigentlich als Kind schon angesprochen. Mhm. Und ja, ich bin sehr stark beeinflusst von der Musik. Ich habe mich immer sehr für Musik interessiert. Dann eben auch, nicht nur, aber eben auch Kirchenmusik gemacht und später auch Jugendgottesdienste mit etwas poppigerer Musik gemacht. Also für mich war auch immer die Musik ein wichtiger Zugang.
Und dieses Gemeinschaftsgefühl, das Sie dort gefunden haben, ich meine, Sie waren auch in der Jugendgruppe, also das muss schon stark gewesen sein, sonst wären Sie ja nicht dabei geblieben.
Ja, das war schon stark, wobei das bei der Jugendgruppe natürlich schon so war, dass wir, heute würde man sagen, zu den kritischen Katholikinnen und Katholiken gezählt haben. Also gerade uns Mädchen, Jugendlichen, war ja schon klar, dass wir nicht mehr das Leben unserer Oma führen wollen. sollten und sagen, also Maria ist unser ganz großes Vorbild, das war überhaupt nicht unseres, sondern für uns war schon prägender Debatten über Gerechtigkeit, Christentum im Sinne eines politischen oder eines gesellschaftlichen Engagements und natürlich, ohne dass ich mir jetzt mit 16 vorgestellt hätte, dass ich mein Buch namens Weiberaufstand schreiben würde, aber uns war eben auch schon klar, dass wir dieses Geschlechterverhältnis für uns und auch die Sexualmal für uns nicht akzeptieren würden.
Damals durften Mädchen noch keine Messdiener sein. Hat sie das geärgert?
Nein, das wollte ich eigentlich nie werden. Ich wollte auch nicht Priesterin oder sowas werden. Ich wollte gar kein Amt in der katholischen Kirche. Mir war schon klar, dass mein Beruf ein anderer sein wird. Aber es ist einfach ein wichtiger Teil meines Lebens gewesen. Also die Gemeinschaft, die Freundschaften aus dieser Jugendgruppenzeit, die halten ja noch bis heute. Also die Diskussionen, die wir geführt haben, aber auch... Ach, wir haben, das nannte man eben Frühschicht, dass man morgens um 5 aufstand, was gesungen hat, was gebetet hat und dann so in den Alltag startete. Das hat mich eigentlich getragen. Und auch immer der Gedanke, was willst du eigentlich aus deinem Leben machen? Ne? Du willst nicht, also ich sag mal, Doppelhaushälfte mit Kiesauffahrt und Erst- und Zweitwagen, das war es nicht. Also da hat schon das Christentum etwas zu dieser Auseinandersetzung. Ja, mit der Frage, was willst du im Leben mal machen, was willst du aus deinem Leben machen, welche Talente hast du und was machst du draus, schon dazu beigetragen. Jetzt nicht alleine, ne? Ich bin jetzt nicht nur geprägt durch christliche Literatur, sondern auch durch vieles andere, aber es ist schon wichtig.
Christiane Florin, Autorin des Buchs Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben, heute hier im HR1 Talk. Auch Hirten waren einmal Schafe. Gott selbst hat ihnen gesagt, dass sie aus der Herde herausragen. Das nennt man Berufung. Nur männliche Schafe können diesen Ruf hören. Bei weiblichen muss es Einbildung sein. Das schreibt die Journalistin und Politikwissenschaftlerin Christiane Florin in ihrem neuen Buch Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Frau Florin, diese Metapher vom guten Hirten, der seine Schafe hütet, im Zusammenhang mit der Kirche, der katholischen Kirche zumal, das kennen wir. Sie nutzen diese Metapher in Ihrem Buch sehr eindrücklich, zum einen, um zu beschreiben, wie katholische Kirche funktioniert und wie sich diese Schafherde zusammensetzt. Sie teilen das in Vernunft, Phantom und treue Schafe ein. Was charakterisiert diese drei Typen?
Ja, die Vernunftschafe, das sind diejenigen, die aus eher pragmatischen Gründen in der Kirche sind. Zum Beispiel, weil sie ihr Kind in eine kirchliche Schule befördern wollen oder in kirchlichen Kindergarten, weil sie sich da also Vorteile versprechen und weil sie eben auch denken, dass kirchliche Schulen, kirchliche Kindergärten was Besseres sind, dass einem da so Werte vermittelt werden. Das sind die Vernunftschafe. Die Phantomschafe, das sind diejenigen, die Kirchensteuer zahlen, aber eigentlich dafür so gar keine Gegenleistung erwarten, weder in der Seelsorge noch im Sinne eben eines Kindergartenplatzes oder eines Schulplatzes, die Kirche so aus der Distanz beobachten und keine Ansprüche haben und eigentlich nur denken, gut, dass es die gibt, eine Gesellschaft mit Kirche ist mir lieber als eine ohne. Und dann gibt es natürlich noch die renitenten Schafe, die etwas bockigen Schafe.
Die aber sehr treue Schafe sind.
Die sehr treue Schafe sind und die gibt es in zwei Varianten. Die gibt es in der links gebürsteten Variante. Das sind also die ständig Reformen fordern und das ja nur auch schon seit 50 Jahren, also Reformen, ne? Abschaffung des Zölibats, Frauenpriestertum und so weiter, die Themen kennen wir alle. Und die rechtsgebürsteten Schafe, mit denen ich mich im Buch dann nochmal extra auseinandersetze, das sind dann so die sehr autoritären, die genau wissen, wo es lang geht, die behaupten, den göttlichen Willen zu kennen und die alle anderen zurechtweisen.
Kann ein Schaf auch wehrhaft sein oder hat es gegen seinen Hirten damit am Ende keine Chance?
Die katholische Kirche ist eine autoritäre Institution. Und zwar autoritär von der Spitze bis in die kleinste Gemeinde. Also wenn ein Priester etwas will, dann kann der das qua Amt durchsetzen. Ja, es gibt ein paar Gremien, aber die Gremien haben letztlich ja keine verbindlichen Beschlüsse zu fällen. Sondern aufgrund dieser Konstruktion der Kirche, aufgrund der Bedeutung, die die Weihe hat, ist das Amt ein Amt, das man autoritär ausüben kann. Das muss man nicht. Es gibt natürlich auch welche, die eher sich locker geben und diskussionsbereit und so weiter. Aber ich sag mal, wenn ein Amtsträger das so will, da kann er das sehr weit treiben. Nur ist es natürlich trotzdem nicht so, dass die katholische Kirche eine Diktatur ist, in der man nun so gar nichts Kritisches sagen kann, sondern ich versuche ja und viele andere versuchen das ja auch, dafür zu streiten, dass man zumindest Orte schafft, an denen offen, frei diskutiert werden kann, wo die nicht so machtbesetzt sind, wo es nicht sofort heißt, so, du bist jetzt hier abhängig von uns und wenn du was sagst, was uns nicht passt, dann kriegst du sagen wir jetzt aus dem Bereich der Theologie, die Lehrerlaubnis entzogen. Oder dann verlierst du deine Arbeitsstelle und so weiter. Aber das ist schon etwas, für das man streiten und für das man kämpfen muss. Das ist nicht selbstverständlich, dass diskutiert wird und dass vor allem dann auch mal die Diskussion was bewirkt.
Die Buchautorin, Journalistin und kritische Katholikin Christiane Florin heute hier im hr1 Talk.
hr1 Talk.
Mit Marion Kucheni und Christiane Florin, der Journalistin, Autorin und Politikwissenschaftlerin, der ein neues Buch den Titel trägt, Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Mögen Sie eigentlich Weihrauch?
Nein.
Ich auch nicht. Woher kommt die Abneigung bei Ihnen?
Ja, Abneigung wäre zu viel gesagt. Ich gehöre auch nicht zu denen, die umfallen, wenn sie Weihrauch riechen. Aber mir ist durch diese intensive Beschäftigung mit der katholischen Kirche dieses Ganze, was vielleicht früher mal irgendwie schön war oder was ich kommentarlos hingenommen habe. Also das kommt mir wirklich vor wie heiliges Theater, aber eben nicht in einem bewundernden Sinne, sondern in dem Sinne, dass ich fast sowas wie Abneigung da verspüre. Ich habe in zu viele Abgründe geschaut, jetzt gar nicht mal ich jetzt persönlich durch persönliche negative Erfahrungen damit, sondern einfach durch die Themen, die ich recherchiert habe. Ja, Missbrauch, Vertuschung, Machtausübung, wirklich bis ins Kleinste, wo man da denkt, Mensch, da könntet ihr jetzt doch mal zeigen, dass ihr wirklich von der Macht lassen wollt. Und da könnt ihr es eben trotzdem nicht. Also ich kann diese Weihrauchwelt eigentlich nicht mehr ertragen, nein.
Jetzt gibt's was, was Sie mögen. Wunschmusik aus Frankreich. Von dort kommt Sass, die als Straßenmusikerin angefangen hat, da eine tolle Karriere hingelegt hat und die so ein bisschen singt wie Edith Piaf. Dans ma rue. Warum dieser Titel?
Ja, ich habe ja in Frankreich studiert, in Paris, am Institut d'Études Politiques. Und das war eben gerade für mich so als Mädchen da vom Dorf eine Zeit, die ich einfach nicht missen möchte. Es ist mir eigentlich schwer gefallen, von Paris wegzugehen. Ich kannte natürlich vorher auch so ein paar Chansons, aber als ich dann dorthin kam und merkte, welche lebendige Tradition das ist, es ist eben nicht mehr nur Piaf, sondern das lebt. Und das ist für mich eben auch ein Beispiel dafür, wie das lebt, wie da eine Tradition lebendig gehalten wird. Und man hört ja diesem Lied auch an, ich glaube, ohne dass man Französisch kann, hört man ja so ungefähr, wovon sie singt. Auch ein bisschen von einem untergegangenen, schmutzigen Paris. Paris ist ja heute doch sehr gentrifiziert. Aber ich habe eben jetzt diesen Titel genommen, weil es ursprünglich einer von Edith Piaf ist, aber eben jetzt gesungen von einer jungen Frau, von einer tollen Musikerin und auch Musikantin, finde ich.
Dann träumen wir uns jetzt musikalisch nach Paris auf den Montmartre in die kleine Straße, von der Sass jetzt singt, Dans ma rue.
Dans ma rue, y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit. Quand je m'endors, perché par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris.
Wie in allen Gemeinden der Heiligen lastet eure Weiber Schweigen in der Gemeinde, denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, dass sie reden, sondern sie sollen untertan sein, wie auch das Gesetz sagt. So steht es in der Bibel im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 14, Vers 34. Und die katholische Kirche war über die Jahrhunderte sehr bemüht, dieser Aufforderung nachzukommen. Denn Frauen gehören, um im Bild unseres heutigen Talkgastes Christiane Florin zu bleiben, Frauen gehören zu den Schafen und nicht zu den Hirten. Egal wie fähig sie sind und wie berufen sie sich fühlen, sie haben keinen Zugang zur Weihe, sie haben nichts zu sagen, sondern sollen treue und folgsame Schafe sein. Frau Florin, sind Frauen in der katholischen Kirche Menschen zweiter Klasse?
Ja, Frauen werden diskriminiert. Das klingt jetzt sehr banal, wenn ich das so sage, aber wenn ich das jetzt in katholischen Versammlungen sage, dann höre ich sehr oft, aber nein, das ist doch trotzdem Gleichberechtigung, die Würde eines Menschen hängt doch nicht von der Weihe ab. Also, liebe Frau Florin, Sie verstehen da etwas völlig falsch. Aber nüchtern betrachtet ist es natürlich eine Diskriminierung. Ja, wenn Sie wegen Ihres Geschlechts von etwas ausgeschlossen sind, wenn Ihre Qualifikation nicht mal geprüft wird, dann ist das eine Diskriminierung.
Für die katholische Kirche scheint es drei Arten von Frauen zu geben. Die heilige Jungfrau, die heilige Mutter und die Hure. Woher kommt dieses Frauenbild?
Oh, das hat natürlich, das glaube ich, die Sendung reicht nicht dafür, um das alles zu beschreiben. Also,
aber es ist verquer. Es ist verquer
und es ist auch deshalb ja so schwierig, weil es heute nicht mehr so offen ausgesprochen wird. Also natürlich, Maria, gerade im jüngsten Schreiben des Papstes, in diesem Amazonas-Schreiben, da wird einem Maria ja wieder als Vorbild präsentiert. Also die Bewunderung für Maria, die wird schon noch so explizit ausgesprochen. Einerseits die Bewunderung für die Mutterschaft und andererseits eben auch die für die Jungfräulichkeit. Das muss man ja auch erstmal zusammenbringen. Aber was ja in dieser Diskriminierung noch mitschwingt, ohne dass das so offen heute ausgesprochen würde, das sind ja uralte kultische Reinheitsvorstellungen. Also nicht nur die Frau als Hure, sondern auch die Frau als die Unreine, die also mit dem heiligen Kult möglichst nichts zu tun haben soll, die auf Abstand gehalten werden soll. Das wird ja heute nicht mehr in den offiziellen Dokumenten, die es da aus Rom ja noch gibt, so geschrieben, aber es ist natürlich immer noch da. Meine Bücher, die haben ja auch immer so eine etwas unterhaltende Komponente. Man muss ja auch manchmal lachen, oder ich hoffe zumindest, dass man manchmal lacht. Also es hat ja auch was Komisches. Aber wenn mir dann Priester erzählen, die noch gar nicht mal so alt sind, dass man denen gesagt hat, als sie Kapläne waren, also junge Priester, also zwischen ihnen und einer Frau muss immer ein Möbelstück stehen.
Heute, das wird heute ernsthaft noch so?
Nein, nicht mehr. Gut. Aber ich sag mal, sowas wirkt ja noch nach. Ne? Oder es gibt Pressefotos, die bis heute immer noch verwendet werden, wenn es darum geht, das Thema Zölibat, ne, in der Zeitung zu bebildern. Dann sieht man vorne den Priester, meistens eben mit Gewand, und im Hintergrund lauert dann irgendwie die Frau, die ihn offenbar ja dann verführt hat. Ne? Das ist dann so ein Symbol.
Ja, kann ja gar nicht anders sein.
Das meine ich eben damit, dass vieles gar nicht mehr so ausgesprochen wird, aber noch mitschwingt. Und als Frau können sie es in der katholischen Kirche nie richtig machen. Sie genügen nie den Anforderungen. Und das ist auch so ein Unterschied zu den Männern. Für Männer gibt es nicht so viele Rollen oder so viele Leitbilder. Aber für Frauen gibt es die Jungfrau oder die perfekte Mutter. Ihnen wird immer als Frau ein Platz zugewiesen. Im Platzanweiserverhalten besteht ja schon ein gewisser Machtanspruch des Klerus gegenüber der Frau.
Was hält Sie als Frau in einer solchen Kirche? Was ist in diesem Zusammenhang, habe ich mich gefragt, ihr trotzdem?
Zunächst mal war es für mich eine interessante Erfahrung, dass dieses Buch Weiberaufstand ein bisschen was ausgelöst hat. Bevor ich das schrieb, haben mir viele gesagt, ach, das ist doch eine olle Kamelle mit den Kirchen und den Frauen. Aber ich dachte, wenn du das jetzt mal in einer verständlichen und auch etwas witzigen Sprache aufschreibst, wie es so wirklich ist, wie es in der kleinsten Gemeinde auch läuft, dann kannst du vielleicht anders zur Bewusstseinsbildung beitragen, als wenn jemand ein theologisch-wissenschaftliches Buch schreibt, was nur ein bestimmtes Publikum erreicht. Und erstmal Frauen klarzumachen, worin ihre Diskriminierung besteht, das war für mich dann schon eine interessante Erfahrung, also der Zuspruch, der da kam. Und auf der anderen Seite natürlich auch meine Streitlust oder meine Kampfeslust, weil ich eben auch gemerkt habe, welche irrationalen Reaktionen das Thema Frau auslöst. Ja, ich habe Reaktionen gekriegt, da denkt man, Frauen seien gerade erst erfunden worden oder vielleicht 1968 erfunden worden. Also jedenfalls, die gibt es noch nicht so lange und die muss man wie gefährliche Wesen behandeln.
Christiane Florin, Journalistin und Autorin des Buchs Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben, heute unser Gast hier im hr1 Talk. Der christliche Glaube, das ist immer auch die Begegnung mit anderen Menschen. Die Journalistin und Katholikin Christiane Florin ist jemand, der auch von Berufswegen diese Begegnung sucht, denn seit 2016 ist sie Redakteurin für den Bereich Religion und Gesellschaft beim Deutschlandfunk. Und wir, liebe Frau Florin, wir begegnen jetzt auch jemandem am Telefon. Denn wie jedes Mal haben wir auch heute wieder einen ganz besonderen Überraschungsgast. Und ich bin gespannt, ob Sie den schon an der Stimme erkennen. Deshalb sage ich jetzt herzlich willkommen, lieber Überraschungsgast.
Herzlich willkommen aus Hagen.
Aus Hagen?
Ja, das war jetzt schon, war jetzt schon der erste Hinweis.
Telefonseelsorge?
Ja, ja, kann gut sein. Also, wen haben wir da?
Ja, hier ist die Birgit Knatz.
Ja, hallo. Hallo, das war mein letzter Artikel für Christ und Welt in der Zeit.
Genau.
Über die Telefonseelsorge.
Genau, um da nochmal alle mitzunehmen. Also, letzter Artikel von Christiane Florin für Christ und Welt. Das ist die Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ne? Frau Knatz, wie erinnern Sie sich denn an Frau Florin?
Na, ich habe Frau Florin immer gelesen, also als Zeitleserin und Christ und die Weltleserin habe ich ihre Artikel gelesen und fand sie eine super spannende Journalistin und habe sie dann immer mal zwischendurch angemailt und so ein bisschen berichtet, was in der Telefonseelsorge so los ist. Wir hören ja viel von den Nöten und Sorgen der Menschen. Und sie gefragt, wenn sie mal Zeit hat, ob sie nicht einfach mal vorbeikommen kann und was über unsere Telefonseelsorge schreiben kann.
Und das hat sie dann auch gemacht, Frau Florin. Was hat sie damals so besonders beeindruckt, als sie da hinkamen und sich ein bisschen was von der Arbeit haben erzählen lassen?
Ja, das war für mich tatsächlich so, dass ich mir das letzte Stück, wirklich der letzte größere Zeitungsartikel, den ich glaubte zu schreiben, dass ich da mir bewusst die Telefonseelsorge ausgesucht hatte, weil ich mal nichts was machen wollte, was jetzt mit der Institution und mit Bischöfen und mit lehramtlichen Fragen oder sonst was zu tun hatte, sondern einfach mal die Arbeit kennenlernen wollte von Menschen, die wirklich ihr Ohr an anderen Menschen haben und die Bedingungen, ja gut, fürs Radio wäre es heute, glaube ich, noch schwieriger, was darüber zu machen, aber die Bedingungen waren ja journalistisch auch gar nicht so leicht, weil man natürlich nicht bei Gesprächen der Telefonseelsorge dabei sein kann, sondern ja, wir haben dann in der Runde zusammengesessen da in Hagen und ich habe mir einiges dann von Ihnen erzählen lassen, was Sie so zu hören bekommen. Und unser Thema damals war ja auch, wie spürt man die Verunsicherung einer Gesellschaft? Also es ging schon auch um politische Themen. Es ging jetzt nicht nur um psychische Schwierigkeiten, sondern wir haben schon auch über politische Themen gesprochen. Woran merken Sie, dass Menschen Angst haben? Wir haben auch über die Flüchtlingspolitik gesprochen, inwieweit.
Das war 2015 gerade.
Das war eben damals gerade das große Thema. Ja, also ich habe den Termin so, glaube ich, noch in guter Erinnerung, im doppelten Sinne.
Frau Knaatz, Journalisten wollen ja immer wissen, warum? Also warum ist aber in der Telefonseelsorge, habe ich gelernt, ein No-Go? Ich bin jetzt Journalistin, frage deshalb nochmal danach, warum kein Warum?
Warum impliziert ja sozusagen, ich muss mich erklären. Und meistens habe ich irgendwas gemacht, wo ich mich gar nicht erklären will. Also es impliziert so, ich habe was Böses gemacht, was Schlechtes gemacht. Und über die Warum-Frage findet man in den super seltensten Fällen einen Zugang zu den Menschen. Hm. Weil die dann schon in Distanz, auf Abstand gehen, in den Erklärmodus. Und so, ich hatte mal eine Mailerin, also eine Ratsuchende, die sich über Mail gemeldet hat. Und die hat mir geschrieben, ach, wissen Sie was? Auf die Frage nach dem Warum habe ich als Kind schon gelogen.
Frau Florin, ist das auch ein bisschen was Sie da mitgenommen haben oder wussten Sie das alles schon vorher?
Ach, ich glaube, ich vermittle manchmal in den Texten, die ich so schreibe, den Eindruck, dass ich immer alles schon vorher gewusst habe. Ich hatte mal eine Diskussion auf dem Kirchentag, da saß Joachim Gauck und da habe ich den gefragt, reden Sie eigentlich lieber oder hören Sie lieber zu? Und da hat er eigentlich ganz schön geantwortet, ich kann nur deshalb so viel reden, weil ich so viel zugehört habe.
Ja, gut, so kann man sich das auch zurechtlegen.
So kann man sich das auch zurechtlegen. Aber ich finde doch in der journalistischen Arbeit, auch wenn wir immer den Eindruck erwecken, es besser zu wissen und wir kommentieren und meinungsstark und so weiter. Aber es geht nur durch gutes Zuhören, durch genaues Beobachten, durch eigentlich auch dadurch, sich selber zurückzunehmen. Ich glaube sonst, ich habe ja nicht den Anspruch, Wahrheit zu verkünden, sondern eher so der Wirklichkeit irgendwie gerecht zu werden. Ich glaube, wenn man das nicht kann, dann wird man auch der Wirklichkeit nicht gerecht.
Birgit Knaatz, die Leiterin der Telefonseelsorge in Hagen, über die unser Talkgast Christiane Florin ihren letzten Artikel in der Zeitbeilage Christ und Welt geschrieben hat. Ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Ja, ich danke
War
Ihnen.
War schön, mal wieder Ihre Stimme
ja.
zu hören, Frau Florin.
Danke.
Ich habe Sie noch so gut vor Augen, wie Sie hier waren in Hagen vor unserer kaputten Tür.
Na, ist die inzwischen repariert, ja.
Absolut.
Ganz herzlichen Dank. Grüße nach Hagen. Und den hr1-Talk heute, den gibt's auch zum Nachhören in der ARD-Audiothek.
HR1 Talk.
Trotzdem, warum ich versuche, katholisch zu bleiben, so heißt das aktuelle Buch von Christiane Florin und es ist eine Streitschrift und ein Aufruf zur gründlichen Erneuerung. Eine Streitschrift, Frau Florin, die braucht den Diskurs und braucht die Auseinandersetzung und dazu braucht es Menschen und es braucht Orte, an denen man sich zusammenfinden und an denen man diskutieren kann, bei Lesungen zum Beispiel, bei Podiumsdiskussionen. Wie geht das in Zeiten von Corona?
Ich hatte viele Lesungsanfragen für Trotzdem. Die Lesungen sind aus sehr nachvollziehbaren Gründen abgesagt worden. Ich kann da überhaupt nicht jammern. Aber mir liegt es jetzt nicht, mich zu Hause aufs Sofa zu setzen, meine Tochter zu bitten, so filmst du mich jetzt und das streame ich. Aber ich habe ja einen Blog auf meiner Seite, Weiberaufstand, wo ich dann eben schreibe. Und das genügt mir dann erstmal.
Hat man denn von kirchlicher Seite aus schon in irgendeiner Weise Gesprächsbereitschaft signalisiert über Ihr aktuelles Buch?
Sie meinen wahrscheinlich
die Funktionsträger.
Das ist eben schwierig. Da gibt es immer wieder von Veranstaltern auch Anfragen, dass die sich mit aufs Podium setzen und dann mitdiskutieren. Aber aus irgendwelchen Gründen, die sagen dann immer, sie haben keine Zeit oder das ist ein so komplexes Thema, das kann man nicht in 90 Minuten abhandeln und so weiter. Also da gibt es so ein paar Schwierigkeiten im direkten Austausch. Aber ich gehöre auch nicht zu denen, die ihre Bücher dann Bischöfen schicken und sagen, jetzt lesen Sie doch mal. Und dann, wenn die sich damit auseinandersetzen wollen, dann können sie es tun. Da wäre ich die Letzte, die sagt, mit Ihnen setze ich mich nicht aufs Podium. Aber so Diskurs zu organisieren, das ist wirklich schwierig. Und ich glaube, das hat eben auch mit dem Machtgefälle zu tun.
Enttäuscht Sie diese Zurückhaltung?
Nein.
Oder erwarten Sie das so?
Das ist eigentlich, nein, das enttäuscht mich nicht. Das Enttäuschung würde ja voraussetzen, dass ich erwartet hätte, dass es anders ist. Aber wenn Sie das ja lesen, was ich schreibe, dann kann ich schon verstehen. Ich meine, wenn ich Bischöfin wäre, da würde ich bestimmte Dinge vielleicht auch nicht mehr an mich heranlassen. Ja, denn das ist ja eine fundamentale Kritik, die ich in diesen Büchern übe, indem ich eben sage, dass das Ganze System stimmt ja so nicht. Ne? Es stimmt was an der Berufung nicht. Es stimmt was an diesem Machtgefüge nicht. Es findet auch gar keine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Thema Macht statt. Es wird eben einfach vieles über Machtworte entschieden und nicht über Diskussion. Das kann ich schon nachvollziehen, dass die sagen, ach nee, das ist mir zu lästig, mich damit auseinanderzusetzen.
Wir beide, wir bleiben jedenfalls weiter im Gespräch und füllen gleich den HR1-Fragebogen miteinander aus und ich freue mich drauf. 59 Perlen, 55 davon, 50 kleine, 5 größere, bilden eine zusammenhängende Kette. Eine der größeren Perlen dient als Verbindungsglied zu einer weiteren Kette mit 3 kleineren Perlen, einer großen und einem Kreuz. Das ist der Rosenkranz. Wann haben Sie Ihren letzten Rosenkranz gebetet?
Oh, das ist ganz lange her. Das muss zu Kinderzeiten gewesen sein, als wir den eben im katholischen Rheinland auswendig gelernt haben. Ansonsten, meine Oma hat ihn immer gebetet in den verschiedenen Varianten. Ne? Schmerzhaft, glorreich, freudenreich. Aber für mich war das nichts.
Wir beten jetzt auch nicht, sondern wir beide füllen den HR1-Fragebogen aus. Das funktioniert so. Ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen. Bereit?
Ja.
Gut. Mein schönstes Privileg als Katholikin ist?
Haben Sie keine Privilegien als Frau in der katholischen Kirche?
Ich hasse es, wenn?
Ich hasse nichts. Ich setze mich mit auseinander, ich streite, aber ich hasse nichts.
Ein halbes Pfund Butter kostet?
2 Euro, was habe ich bezahlt? 2,20 Euro.
Peinlich war mir zuletzt.
Oh, meine Kinder, Jugendliche sagen ja, denen bin ich ja rundweg peinlich.
Dauerpeinlich.
Dauerpeinlich. Oh, mir sind peinlich die vielen Tippfehler, die noch im Buch übrig geblieben sind.
Atheismus ist für mich?
Atheismus ist für mich eine selbstverständliche Geisteshaltung. Ein Atheist muss sich vor mich nicht mehr rechtfertigen als jemand, der einer Religionsgemeinschaft angehört. Womit ich Schwierigkeiten habe, die mir natürlich im Beruf auch häufiger begegnen, das sind so autoritäre Atheisten. Ja, damit kann ich jetzt so nichts anfangen.
Bereut habe ich?
Oh, bereut habe ich schon sehr vieles, aber die ganz großen Entscheidungen im Leben, mit wem möchte ich zusammenleben, wen heirate ich, Familie zu haben, Berufsentscheidung, die habe ich eigentlich nicht bereut.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass man auch für die Rechte von Menschen natürlich kämpft, die man für Kotzbrocken hält.
Ich möchte gern mal einen Abend verbringen mit.
Oh, das hat auch wieder was mit Musik zu tun. Also gerne möchte ich tatsächlich einen Abend verbringen mit der von mir viel bewunderten Musikerin und auch ja Menschenrechts- und Friedensaktivistin Joan Baez. Die gehört zu denen, die ich trotz der Privilegien, die man als Journalistin ja hat, dass man eben auch mal an Interviews rankommt mit Leuten, die man total bewundert, die ich aber da noch nicht interviewt habe. Die würde ich gerne mal treffen.
Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass
es nichts nützt zu sagen, ist so, war so, bleibt so, sondern dass alles ausgehandelt werden muss oder fast alles ausgehandelt werden muss.
Den Islam finde ich.
Es gibt nicht den Islam. Im Islam gibt es so viele Strömungen wie in allen anderen Religionen auch. Für mich ist der Islam natürlich ein wichtiges, in jeder Hinsicht aufregendes journalistisches Thema.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei meinem Mann, der also mich in vielen, vielen verschiedenen Situationen der Schreibkrisen, der journalistischen Selbstfindungskrisen aushält, der mir Zuspruch gibt, so dass ich mich manchmal wirklich wundere, wie der das mit mir aushält, weil ich den auch privat immer in die Diskussionen, über die ich dann noch schreibe, verwickle. Also ich glaube, dass ich eine anstrengende Partnerin bin.
Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von der Journalistin und Buchautorin Christiane Florin. Dafür gibt es jetzt einen Musikwunsch. Ich kann sie zwar nicht zu einem Abend mit Ihnen bestellen, aber Musik von ihr gibt es jetzt auf jeden Fall. Von der Menschenrechtlerin und auch großen Künstlerin Joan Baez. Whistle Down the Wind.
I'm not all I thought I'd be. I've always stayed around. And I've been as far as mercy and grand.
Am 25. September 2018 hat die Deutsche Bischofskonferenz in Fulda die Ergebnisse einer Studie zum sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Geistliche vorgestellt. Die Zahlen waren, wie in vielen anderen Ländern auch, erschreckend. Das Durchschnittsalter der vom Missbrauch Betroffenen lag bei ungefähr 12 Jahren. Der Missbrauch selbst zog sich oft über mehrere Jahre hin. Ein wichtiges Kapitel in Christiane Florins neuem Buch Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Frau Florin, wie lebt es sich mit der Vorstellung, dass es diesen Missbrauch, und die Dunkelziffer ist ja vermutlich noch sehr viel höher, gegeben hat, dass er geduldet, dass er vertuscht und dass er sogar umgedeutet wurde? Warum kann die katholische Kirche mit diesem Missbrauch einfach so umgehen, wie sie das für richtig hält?
Dafür gibt es verschiedene Gründe. Es gibt meiner Ansicht nach immer noch zu wenig Druck von den Gläubigen. Die meisten sagen, ja, es ist zwar schlimm, aber es ist doch irgendwie vorbei und 95% der Priester sind doch in Ordnung und in unserer Gemeinde ist doch in Ordnung und lass uns doch vorausschauen und aufs Positive gucken und so weiter. Das ist eine ganz verbreitete Haltung. Zum anderen kommt dazu das Verhältnis zwischen Kirche und Staat. Ich finde eben auch, dass der Staat die Missbrauchsbetroffenen der Kirche alleine gelassen hat. Es gibt keine unabhängige staatliche Kommission, die sich um dieses Thema kümmert, sondern es gibt eben ein kooperatives Verhältnis zwischen Kirche und Staat. Die Bischöfe sitzen nach wie vor auf den Akten und entscheiden eben, was sie rausrücken und was sie nicht rausrücken. So, das sind für mich eigentlich die beiden Hauptpunkte. Und ich finde es eben immer noch beschämend. Ich habe Kontakt zu vielen Missbrauchsbetroffenen. Ich finde es immer noch beschämend, wie die kämpfen müssen, um überhaupt wahrgenommen zu werden, damit ihre Geschichte wahr und ernst genommen wird, wie schwierig es ist, an Akten heranzukommen, mit denen man irgendetwas beweist. Diesen ganzen Umgang damit und mit den Betroffenen, das empfinde ich schon auch als Zynismus, der aber eben von verschiedenen Seiten offenbar geduldet oder sogar gedeckt wird.
Nun gab es aber immer wieder Gerüchte, man hätte was wissen können, wenn man was wissen gewollt hätte. Haben da alle kollektiv weggeschaut?
Ja, Aussagen über alle und über jeden, die sind natürlich schwierig. Dass alle weggeschaut haben, das kann ich ja so nicht behaupten. Aber ich würde schon sagen, dass viele weggeschaut haben. Und da will ich auch gar nicht mich selber ausnehmen. Bis ich selber mal aufgewacht bin, bin ich vielem ja auch nicht nachgegangen. Gerüchte gab es oft, warum Eltern ein paar Dörfer entfernt ihre Kinder nicht mehr in die Freizeit schicken wollen und so. Da wurde ja drüber geredet in den Elternhäusern. Aber man ist der Sache nie nachgegangen. Und gut, ich war damals jugendlich. Aber den Erwachsenen von damals, den würde ich das schon vorwerfen. Und jetzt, wenn das also jetzt noch diese Haltung ist, oder auch zu sagen, na, Missbrauch ist doch anderswo, gibt's doch in den Schulen, gibt's doch in Familien, gibt's doch nicht nur in der Kirche. Ja, das stimmt. Aber wenn das so eine relativierende Aussage sein soll, die irgendwas entschuldigt oder eben verharmlost, wenn ich das in der Kirche jetzt noch finde, dann gibt's von mir schon entschiedenen Widerspruch. Und das finde ich eben noch zu oft.
Die Journalistin und Buchautorin Christiane Florin heute hier im hr1 Talk.
hr1 Talk.
Mit Marion Kucheni und Christiane Florin, Journalistin und Autorin des Buchs Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Frau Florin, das Singen im Gottesdienst, im Kirchenchor, auf Jugendfreizeiten, das Orgelkonzert, Musik in der Kirche hat ganz viele Ausdrucksformen. Welche ist Ihnen die liebste?
Mir war das Liebste eigentlich immer in der Band bei Jugendgottesdiensten zu spielen. Ich weiß, dass das Liturgikern ein Graus ist. Mir ist auch vieles peinlich, was wir damals gesungen und gespielt haben. Also Laudato Si oder Kleines Senfkorn Hoffnung. Aber ich habe das damals eben gerne gemacht. Also ich habe gerne Keyboard in der Band gespielt.
Dieses Laudato Si, Kleines Senfkorn Hoffnung, die Gesänge von Taizé, das sind eben so diese Lieder, die man als junger Katholik gern mal auf Kirchentagen singt. Die Songs von Konstantin Wecker, die gehören nicht so dazu oder doch? Auch.
Also in der Kirche damals wurde natürlich nichts von Konstantin Wecker gespielt. Ich meine,
er war zu politisch und zu widerständig.
Zu politisch, ja. Zu widerständig. Das ist eines seiner bekanntesten Lieder, Genug ist nicht genug. Da heißt es ja dann, nur die Götter gehen zugrunde, wenn wir endlich gottlos sind. Das finde ich jetzt nachvollziehbar, dass das jetzt nicht im katholischen Gottesdienst gespielt wird. Aber Konstantin Wecker hat ja ein Lied, einen Text vertont von Lothar Zenetti, das ist ja ein bekannter Pfarrer, der eben auch viele Gedichte geschrieben hat. Und eines davon, was keiner wagt, das hat Konstantin Wecker vertont und spielt das ja seit Jahren meistens am Ende seiner Konzerte, so als letzte, vorletzte Zugabe. Also das habe ich dann ja auch selber schon in Gottesdiensten solo gesungen. Das geht dann schon, was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner fragt, das sagt heraus. Und dann geht's an einer Stelle weiter, wenn alle zweifeln, wagt zu glauben. Also das kann man schon in der Kirche singen.
Ihre Wunschmusik ist aber Genug ist nicht genug. Ist das der Song zum aktuellen Buch auch ein bisschen?
Wann ist die Platte erschienen? 78, da war ich 10, da habe ich das natürlich noch nicht gehört. Aber dann habe ich Konstantin Wecker eben oft live erlebt. Einmal das erste Mal bei einem Konzert zusammen mit John Weiss. Und da habe ich nur gedacht, was ist das denn? Da saß eben dieser Typ am Klavier und stampfte auf und schwitzte. Und dann dachte ich einfach, was ist das denn? Und dem bin ich eigentlich immer treu geblieben. Es gibt so ein paar lebensbegleitende Künstler und dazu gehört auch er. Das ist jetzt nicht nur wegen des einen Liedes, aber das ist natürlich schon ein programmatisches Lied. Aber ich glaube, mehr eher programmatisch für ihn als jetzt für mich.
Dann gibt es jetzt Konzertpoesie und Widerstand in stürmischen Zeiten hier in HR1. Konstantin Wecker, Genug ist nicht genug.
Und wir brechen morgen aus und dann stellen wir uns gegen den Wind. Nur die Götter gehen zugrunde, wenn wir endlich gottlos sind. Auf den ersten Rängen preist man dienstbeflissen und immer die Moral. Doch mein Ego ist mir heilig und ihr Wohlergehen ist mir sehr egal.
Dienst, Demut und Spiritualität, das sind die Säulen der katholischen Kirche, nicht die Macht, die gibt's nämlich nicht und basta. Mit dieser Aussage wird jeder konfrontiert, der sich kritisch mit dem Machtverständnis sowie dem Geh- und Missbrauch derselben auseinandersetzen möchte. Christiane Florin, Journalistin, Politikwissenschaftlerin und kritische Katholikin, wie kann es sein, dass eine der mächtigsten Institutionen dieser Welt die Ansicht vertritt, dass sie mit Macht gar nichts zu tun hat?
Ich habe das erst gar nicht kapiert, dass Macht ein so eigentlich tabuisiertes Wort ist. Das ist mir erst aufgefallen, nachdem dieses Buch Weiberaufstand erschienen war, das den Untertitel trug, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Und da war so eine ganz gängige Reaktion, stand dann auch in Kirchenzeitungen, in Kritiken, ja, aber Macht, das, so Macht gibt es doch gar nicht. Es geht um Dienst und Demut und ein Amt ist doch nicht Macht. Und da dachte ich, also mir war der Gedanke eigentlich völlig fremd, dass man der Ansicht sein könnte, in der katholischen Kirche gibt es keine Macht. In Institutionen und in hierarchischen Institutionen gibt es selbstverständlich Macht. Ja, wo hierarchische Beziehungen sind, da gibt es natürlich Macht. In sozialen Beziehungen gibt es Machtgefüge. Der Skandal für mich, da würde ich das Wort jetzt doch mal brauchen, besteht auch darin, genau in dieser Behauptung, Macht gibt es nicht. Denn wenn ich einfach etwas wegdefiniere, dann habe ich ja damit jede Diskussion über dieses Thema schon verhindert. Wenn ich sage, etwas gibt es nicht, dann kann ich auch keine Diskussion führen über Machtmissbrauch. Sie werden immer hören, nein, Sie sehen das falsch, Sie sehen das viel zu politologisch. Es geht nicht um Macht und deshalb gibt es auch keinen Machtmissbrauch. Aber das ist eben ein zentrales Thema. Ja. Und erst als die Wissenschaftler dieser Missbrauchsstudie in ihre Zusammenfassung reingeschrieben haben, sexualisierte Gewalt, sexueller Missbrauch ist auch immer Machtmissbrauch. Ja, da ließ sich eben dann nicht mehr leugnen, dass es Macht gibt. Ne? Und seitdem wird ja in der katholischen Kirche, zumindest in Deutschland, über Macht diskutiert. Aber sie haben nach wie vor Papstäußerungen, auch von Franziskus, der sagt, es geht nicht um Macht, jedes Amt ist Dienst.
Und wenn man das einfach so umdefiniert und auch Macht quasi wegdefiniert, wie schafft es dann aber eine Institutionen wie die katholische Kirche Menschen im 21. Jahrhundert auf der Stufe von im Grunde ja unmündigen Kindern zu halten, ohne echtes Mitspracherecht, ohne Respekt, den man erwachsenen Menschen entgegenbringen sollte, indem man eben solche Kritikpunkte ernst nimmt?
Zum einen, glaube ich, gibt es immer noch viele Menschen, die glauben wollen, dass es irgendetwas gibt, irgendeine Institution gibt, der es nicht um Macht geht. Also viele wollen glauben, dass es keine Macht gibt. Gibt, dass es darauf so nicht ankommt, wo es doch im Rest der Welt, in der Politik, in der Wirtschaft, in vielen anderen Zusammenhängen um Macht geht. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, man muss ja sehen, die katholische Kirche hat ja viel Macht verloren. Sie hat nicht mehr die Macht über die Gewissen. Die Menschen gehen auch nicht mehr beichten und lassen sich im Beichtstuhl ein schlechtes Gewissen einreden. Die meisten lassen sich auch zum Beispiel in ihrer Sexualität, in ihrem Privatleben so nichts vorschreiben. Wo sie allerdings Macht hat, das ist, wo sie als Arbeitgeber auftritt. Und da kann sie diese Macht ja auch ganz gut nutzen. Ich unterscheide auch zwischen dem, was ich als Katholikin schreibe, wo ich so ein bisschen aus meinem Leben erzähle, damit man mich so ungefähr so in so einem Milieu verorten kann, unterscheide ich von dem, was ich als Journalistin schreibe. Ich finde, journalistisch muss man diese immer noch machtvolle und einflussreiche Institution auf jeden Fall öffentlich kontrollieren. Und das hängt mit dem Geld zusammen. Ich glaube auch, dass das Geld der Hebel ist. Also wenn man sozusagen einen Austritt organisiert von denen, die wirklich etwas verändern wollen, hinbekäme und sagen würde, so, wir treten jetzt aus, aber eigentlich liegt uns etwas noch an dieser Kirche. Also wir halten das Geld sozusagen zurück. Dann hätte man noch mal eine andere Hebelwirkung als alleine über das Fordern, über Reformkataloge und so weiter. Aber das passiert nicht. Die meisten Menschen treten eben still aus, ohne Protestresolution.
Christiane Florin, heute hier im HR1 Talk. Sie hat das Buch geschrieben, Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Die römisch-katholische Kirche hat die Würde von Menschen verletzt. Sie hat das Evangelium verraten. Sie verwendet Begriffe wie Gleichberechtigung, hat aber die Diskriminierung von Frauen und Homosexuellen zum Kernbestand des Glaubens erklärt. Ihre Hirten verfügen über Macht, aber nicht über die innere Kraft zur Umkehr und Unterbrechung. Das ist ein bitteres Fazit, das die Journalistin Christiane Florin in ihrem neuen Buch zieht, Frau Florin. Und dann heißt dieses Buch auch noch Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Was bleibt denn angesichts all dessen überhaupt noch als Trotzdem?
Also mit dem Titel habe ich lange gehadert. Ich wollte eigentlich als Titel total schaden. Und dann hat mich aber der Verlag davon überzeugt, dass ich doch ein bisschen was Positiveres, Aufbauenderes nehmen sollte. Naja, gut, da habe ich dann da nachgegeben. Und also was bleibt als Trotzdem? Für mich persönlich bleibt, dass die Beschäftigung mit dem Christentum, die Suche danach, was könnte da noch dahinter sein, für mich ein lebenslanges Thema bleiben wird. Das letzte Kapitel trägt den Titel, was vom Glauben übrig blieb. Wenn Sie es lesen, werden Sie feststellen, da ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Da ist eigentlich nichts von dem übrig geblieben, was Sie laut katholischer Glaubenskongregation glauben sollen. Was eigentlich übrig bleibt, sind die Werke der Barmherzigkeit. Die kann man auch anders herleiten, aber ich leite sie eben dann schon aus dem Christentum her. Also Fremde aufnehmen, Nackte bekleiden, Tote begraben, also diese Dinge, also wo sich das Christentum im Leben zeigt. Das bleibt für mich übrig als Anspruch an mich selbst. Aber von dem, was also das Dogmatische, das institutionell Vorgegebene ist, da bleibt für mich tatsächlich wenig bis nichts übrig. Was dann noch da ist als Trotzdem, ist die Hoffnung auf den Widerspruchsgeist der anderen, all derer, die mich umgeben. Weil ich glaube, dass Widerspruchsgeist auch mit einer so autoritären Institution etwas macht. Im Moment ist ja schon so eine Situation, wo, glaube ich, auch die Bischöfe, Kardinäle spüren, zumindest hier in Deutschland, dass ihnen so
die
ein bisschen
Fälle
von, ja, die Fälle wegschwimmen, aber auch so, also ich weiß nicht, ob die Macht haben, weil sie das Amt haben, ob die diese Macht noch genießen können. Mit einem handverlesenen Volk, das ihnen nur noch zustimmt. Ich weiß nicht, ob das ist, was sie sich unter Kirche vorstellen. Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass man denen auch so etwas, dieses Machtverständnis, entweder durch offenen Widerspruch oder eben dadurch, dass ich mich dieser Macht entziehe, so etwas vergällen kann, dass man eben klar macht, Leute, darauf kommt es doch nur wirklich nicht an, auf diese Machtausübung, auf die sich jetzt manche eben zurückziehen wollen, indem sie eben sagen, entweder man stimmt uns zu oder die können auch gehen. Ja, ich höre natürlich auch ganz oft, gehen Sie doch rüber, ja, gehen Sie doch zu den Protestanten oder gehen Sie ganz raus, Hauptsache weg. Dann denke ich, naja.
So einfach will ich es euch auch nicht machen.
So einfach will ich es euch auch nicht machen.
Aber das ist ja wirklich, das ist schon ein irrer Zwiespalt, in dem man sich befindet, diese riesige Enttäuschung und natürlich auch die Seele, auch die Glaubensseele, die eine Heimat haben möchte. Ja, das sind die Pole, zwischen denen sich das bewegt. Wann ist für Sie der Punkt erreicht, an dem Sie doch gehen werden?
Also ich sag mal, das Katholische oder eine Freundin von mir, die aus der Kirche ausgetreten ist schon lange, die sagt, du kriegst halt das Mädchen aus der Kirche, aber du kriegst ja nicht die Kirche aus dem Mädchen. Das ist auch schon so. Ich bekomme ja jetzt auch schon viel Rückmeldung, ganz persönliche Rückmeldungen, lange Briefe von Menschen, die mir schreiben, gehen Sie doch endlich mal raus, ich habe diesen Schritt auch gemacht. Dann schreibe ich zurück, naja, warum lesen Sie denn so ein Buch? Warum schreiben Sie denn, wenn es Sie nicht noch immer weiter beschäftigt? Also ich glaube, dass wenn einen das so geprägt hat, das lässt einen nicht so richtig los. Auch wenn man intellektuell längst ganz, ganz woanders ist. Für mich ist der Punkt vielleicht erst dann erreicht, wenn ich so gar keine Resonanz mehr hätte. Wenn ich niemanden mehr finden würde aus der Kirche, mit dem ich sprechen könnte. Mit dem ich wirklich gewinnbringende Gespräche führen könnte. Wenn ich das Gefühl hätte, so jetzt bist du ganz allein.
Liebe Frau Florin, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unser Gast etwas auswendig aufsagt. Das kann ein Zitat sein, Gedicht, Lebensweisheit, vielleicht Teil eines Gebets. Das ist ganz Ihnen überlassen.
Da muss ich eigentlich an meine Deutschlehrerin denken. Der Peter war ein Renommist, ihr wisst vielleicht nicht, was das ist. Ein Renommist, das ist ein Mann, der viel verspricht und wenig kann. Wer fragte, wie weit springst du, Peter, bekam zur Antwort 7 Meter. In Wirklichkeit, Gott hat es gesehen, sprang Peter bloß 3,10 Meter. Das ist von Erich Kästner und das mussten wir bei unserer Deutschlehrerin auswendig lernen. Und auf diese Renommisten bin ich ja ganz oft im Leben noch getroffen. Aber ich sage es jetzt auch deshalb, weil ich dieser Deutschlehrerin, wie glaube ich viele Journalistinnen und Journalisten, auch auf ewig dankbar bin. Und ich hatte zum Glück vor ein paar Jahren die Gelegenheit, ihr das auch zu sagen. Also kein Gebet, sondern Erich Kästner.
Christiane Florin, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Feiertag.